Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, den 13. April 2021, gleich dem 24. Farvar, den 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Sitten und Bräuche in Iran. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag mit dem Titel Salam Ramadan. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Zarif al-Guterres: Zielgerichtete Angriffe auf Nuklearanlagen sind Kriegsverbrechen. Iran: Urananreicherung in Natanz wurde nicht gestoppt. Iran-Pionier bei Quantentechnologie in Westasien. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Zarif al-Guterres: Zielgerichtete Angriffe auf Nuklearanlagen sind Kriegsverbrechen. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif schrieb bezüglich des nuklearen Terrorismus und der Sabotage in der Urananreicherungsanlage Natanz, dass das gezielte Anvisieren einer nuklearen Einrichtung, die unter Schutzmaßnahmen steht, ein Kriegsverbrechen ist. Außenminister Zarif, der am Montagabend auf Twitter den Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres bekannt gegeben hatte, fügte hinzu: Ich schrieb an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, dass zielgerichtete Angriffe auf eine nukleare Anlage unter Schutzmaßnahmen ein hohes Risiko für das Austreten von radioaktivem Material mit landesweiten Folgen, nuklearer Terrorismus und Kriegsverbrechen sind. Er fuhr fort: Israel hatte gedroht, Maßnahmen zu ergreifen, um die Wiederbelebung des Atomabkommens JCPOA nach den US-Wahlen zu verhindern, und dies geschieht jetzt. Der iranische Außenminister hob hervor: Wenn die USA die fatalen Folgen dieses dummen Glücksspiels verhindern wollen, müssen sie aufhören, den von Trump ausgeübten Wirtschaftsterrorismus oder den jüngsten Nuklearterrorismus als Verhandlungshebel zu verwenden und alle seit der Umsetzung des JCPOA erneut verhängten und umbenannten Sanktionen aufheben. Zarif erklärte weiter: Nach rechtzeitiger Überprüfung der Aufhebung aller US-Sanktionen wird Iran darauf reagieren, indem es seine Ausgleichsmaßnahmen aussetzt. Maßnahmen, die derzeit aufgrund der jüngsten nuklearen Sabotage noch zunehmen werden. Am Sonntagmorgen kam es zu einem Vorfall in einem Teil des Stromverteilungsnetzes der Urananreicherungsanlage in Natanz. Dieser iranische Nuklearstandort war in der Vergangenheit auch schon das Ziel gemeinsamer US-amerikanisch-israelischer Cyberangriffe. Iran: Urananreicherung in Natanz wurde nicht gestoppt. Der ständige Vertreter Irans bei den internationalen Organisationen in Wien hatte hervorgehoben, dass die Urananreicherung in Natanz nicht aufgehört habe, und betonte, der Austauschprozess für den Ersatz der beschädigten IR-1-Maschinen durch Zentrifugen mit 50% mehr Anreicherungsleistung begann sofort und neue Zentrifugen werden in diesem Komplex installiert. Kasem Gharibabadi sagte am Montagabend in einem Fernsehinterview über die Sabotagepläne, welche die Shahid Ahmadi Roshan Anreicherungsanlage in Natanz zerstören wollten. Die Verantwortung für diese Sabotage liegt beim zionistischen Regime und seinen Anhängern. Er erklärte, das Ziel dieser Sabotage sei die Schwächung der Überzeugungen und Bemühungen der iranischen Nuklearwissenschaftler und fügte hinzu, die Erfahrung hat gezeigt, dass der islamische Iran noch solchen Aktionen stärker hervorgeht. Gharibabadi fügte hinzu, als Reaktion auf diese Sabotageoperationen sind auch mehrere andere wichtige technische Maßnahmen geplant, die der Internationalen Atomenergieagentur IAEA diese Woche mitgeteilt werden. Er gab auch die Übermittlung eines diesbezüglichen Schreibens an den IAEA-Generaldirektor bekannt, in welchem dieser aufgefordert wird, bezüglich der aktuellen Sabotageaktion eine klare Position einzunehmen und diesen Terroranschlag zu verurteilen. Ebenfalls am Montag betonte der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif auf einer Sitzung der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik des islamisch-iranischen Parlaments in Teheran, die Notwendigkeit eines angemessenen Schutzes von Einrichtungen und Nuklearwissenschaftlern unter diesen kritischen Umständen. Zarif sagte, dass die politisch und militärisch Verantwortlichen des zionistischen Regimes ausdrücklich erklärt hatten, dass sie keine Fortschritte bei der Aufhebung der Sanktionen zulassen würden, und nun dächten sie, dass sie ihr Ziel erreichen werden. Er fügt hinzu, die Zionisten werden ihre Antwort durch die weiteren Fortschritte des iranischen Atomprogramms erhalten. Iran-Pionier bei Quantentechnologie in Westasien. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation hat das Zentrum für die Entwicklung der Quantentechnologie eröffnet und das Land als Vorreiter in dieser Technologie in Westasien bezeichnet. Am Dienstag begrüßte Ali Akbar Solehi bei einer Zeremonie zur Einweihung des Nationalen Zentrums für Quantentechnologien vor Reportern die großen Fortschritte der iranischen Experten im Bereich der Quantenwissenschaft und sagte, es seien große Anstrengungen unternommen worden, um die Laboratorien in diesem Zentrum zu eröffnen. Obwohl andere Länder wie die USA, Indien und China im Bereich Quantentechnologie schnelle Fortschritte erzielt hätten, sei Iran ein Vorreiter in dieser äußerst wichtigen Akte in Westasien. So Solehi weiter. Die Quantentechnologie werde für die Kommunikation, das Rechnen, die Herstellung empfindlicher Sensoren und die Simulation chemischer Prozesse verwendet, fügte der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation hinzu. 2016 begann die iranische Atomenergieorganisation mit Studien im Bereich der Quantentechnologie und führte 2019 sehr wichtige Experimente durch, beispielsweise die Herstellung von Paaren miteinander verflochtener Photonen, sagte Solehi. Wir bewegen uns in diesem Bereich schnell und arbeiten auch mit einer Reihe von Universitäten zusammen. Am 15. Nationalen Tag der Nukleartechnologie in Iran stellte die iranische Atomenergieorganisation 133 neue nukleare Errungenschaften vor. Laut der iranischen Atomenergieorganisation beziehen sich diese Errungenschaften auf verschiedene Bereiche der Nuklearindustrie, einschließlich Quanten, Anreicherung, Schwerwasser, Radiopharmazeutika, Laser und so weiter. Die Quantentechnologie ist ein aufstrebendes Gebiet der Physik und Technik, die sich auf die Prinzipien der Quantenphysik stützt. Neue EU-Sanktionen gegen Iran. Iran setzt Gespräche mit der EU aus. Die Europäische Union, EU, hat unter dem Vorwand von Menschenrechtsverletzungen und der Vorfälle bei den Protesten am 15. November 2019 8 iranische Verantwortungsträger und 3 Institutionen auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Mit der Umsetzung des Benzinpreisreformplans in Iran am 15. November 2019 wurden friedliche Proteste der Iraner gegen die Benzinpreiserhöhung von Aufrührern missbraucht. Laut einer Erklärung der Europäischen Union stehen derzeit 89 iranische Verantwortungsträger und 4 Institutionen auf der EU-Sanktionsliste für Menschenrechtsverletzungen. Das iranische Außenministerium verurteilte nachdrücklich die Entscheidung der EU, mehrere Verantwortliche und Institutionen der Islamischen Republik Iran in die Liste der Menschenrechtssanktionen der EU aufzunehmen und bezeichnete sie als wertlos. Said Khatibzadeh, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, sagte am Montag, dass solche Maßnahmen falscher Menschenrechtsaktivisten und Prediger zweifellos politisch motiviert seien und diese nicht nur bezüglich der Verletzung der Rechte des iranischen Volkes unter den unmenschlichen und illegalen US-Sanktionen geschwiegen hätten und diese nicht bedauerten oder ablehnten, sondern unterstützten und so immer mehr Schande über die Missbraucher hoher Ideale wie der Menschenrechte gebracht hätten. Khatib Zadeh hob hervor, das Außenministerium der Islamischen Republik Iran hat als Reaktion auf diese Maßnahme der Europäischen Union die umfassenden Gespräche mit dieser einschließlich der Menschenrechtsgespräche und jegliche aus diesen Gesprächen resultierende Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Terrorismus, Drogen und Flüchtlinge ausgesetzt. Seit Khatib Zadeh gab ebenfalls bekannt, dass die Islamische Republik Iran gegenseitige Sanktionen als Reaktion auf die EU-Maßnahmen erwäge, die später bekannt gegeben würden. Sarif, Europa hat weder das Ansehen noch den Status, iranische Verantwortungsträger zu sanktionieren. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hat auf die EU-Entscheidung, 8 iranische Verantwortungsträger und 4 Institutionen auf ihre Sanktionsliste zu setzen, reagiert. Außenminister Zarif sagte am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov in Teheran, Europa sollte sich von deren unhaltlosen Posen bezüglich seiner sogenannten Menschenrechte abwenden und die Fakten betrachten. Die Europäer müssen sich über ihr eigenes Ansehen Gedanken machen, fügte er hinzu und hob hervor, Europa ist nicht in der moralischen Lage, um der Welt zu predigen. Europa, das die Fremdfeindlichkeit und Islamfeindlichkeit in dieser schrecklichen Situation für die Muslime geschaffen habe, habe weder das Ansehen noch die Position, iranische Verantwortungsträger zu sanktionieren, fügte der iranische Außenminister hinzu und sagte, je früher die Europäer dies verstehen, desto mehr werden sie es erkennen. Zarif betonte, es gebe kein Problem für die Rückkehr Irans zur Umsetzung der Verpflichtungen aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA und warnte, die Amerikaner müssen wissen, dass weder Sanktionen noch Sabotage ihnen die Möglichkeit geben wird, mit Iran zu verhandeln und dass sie damit die Situation nur erschweren werden. Der russische Außenminister bezeichnete bei dieser Pressekonferenz die EU-Sanktionen gegen Iran als einen großen Fehler, der schlimmer als ein Verbrechen sei, und sagte, dieser Ansatz der EU zeigt, dass die Europäer nicht wissen, was in Europa im Bereich der Menschenrechte geschieht. Lavrov verurteilte zudem jeden Versuch, den Rückkehrprozess zum JCPOA zu stören. Die Außenminister Irans und Russlands erörterten außerdem weitere regionale, internationale und bilaterale Fragen wie die Lage in Syrien, Afghanistan und im Jemen und wirtschaftliche Themen. Zarif und Lavrov unterzeichneten zudem ein Abkommen über die Einrichtung von Kulturzentren zwischen der Islamischen Republik Iran und Russland. Iran. Mittwoch ist der erste Tag des Fastenmonats Ramadan. Das Büro für die Erhaltung und Veröffentlichung der Werke des geehrten Revolutionsoberhauptes der Islamischen Republik Iran hat den morgigen Mittwoch, 14.04.21, als ersten Tag des heiligen Fastenmonats Ramadan in Iran bekannt gegeben. Weiter hieß es in der Mitteilung dieses Büros, dass der Neumond nicht am Abendhimmel des Montags gesichtet worden sei. Deshalb sei heute der letzte Tag des Monats Schaban und am Mittwoch der erste Tag des Monats Ramadan, 1442 nach der Hijra. Die Stimme der Islamischen Republik Iran gratuliert allen Muslimen in der Welt zum Beginn des gesegneten Fastenmonats im iranischen Sonnenkalender 1400. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 18 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 12 Grad, Mashhad 15 Grad, Isfahan 17 Grad, Shiraz 16 Grad und Bandarabas 29 Grad Celsius. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Am Sonntag, dem 11. April, hat offenbar Israel erneut das legale und friedliche iranische Atomprogramm angegriffen. Der unprovozierte Angriff auf die Produktionsstätte Natanz, 155 Kilometer südlich der Hauptstadt Teheran, erfolgte mitten in den nach langem Tauziehen wieder begonnenen 4+1 Verhandlungen mit Iran. Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörsel, äußert sich in Interview zu den großen politischen Schäden israelischer krimineller Politik. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hausel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharotny.
Ja, danke schön, Herr Hausel. Am Sonntagmorgen meldete die iranische Atomenergieorganisation einen Angriff auf die Atomanlage in der Stadt Natanz. Weitere Einzelheiten gaben die iranischen Behörden zunächst nicht bekannt. Auch ausländische Medien berichten nur über Vermutungen. Was gibt es so Aktuelles? Was haben Sie in Erfahrung bringen können diesbezüglich?
Zunächst mal muss man sagen, dass weltweit diese Aktion gegen die iranische Atomanlage Natanz stark beachtet wird. Das ist mal ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass das ganz oben rangiert. Das ist eine wichtige Sache. Dann stellt man auch fest, was auch schon in der Vergangenheit festgestellt worden ist, dass bis hinein in die New York Times, die ist da für mich wegen ihrer, wie soll man sagen, gemäßigt zionistischen Eigentümerfamilie auch ein wichtiger Indikator, was man eigentlich so wirklich in die Öffentlichkeit bringen möchte. Und hier sind allerhand Dinge genannt worden, als Begleitumstände zu diesem feindseligen Akt, will ich mal sagen, der doch, wie ich stark vermuten muss, von Israel ausgeht, ganz, ganz klar. Und da haben wir eben verschiedene Äußerungen. Zunächst mal geht es um die Frage, war das jetzt ein Stromausfall? Das scheint hier der Fall zu sein. Allerdings weiß man nicht, wie das hervorgerufen sein soll, außer indirekt sagen von der New York Times zitierte Experten, die aber nicht benannt werden. Nur einer von denen wird benannt und der ist irgendwie bei irgendeiner Crisis Group und ist wahrscheinlich nur zufällig iranischer Abstammung oder sowas. Also hat nichts, keinen offiziellen iranischen Hintergrund. Und dann gibt es eben allerhand Gerede, ob das dann physisch passiert sein soll. Jemand hat da von einer Explosion gesprochen und dann habe es den Stromausfall gegeben. Es gibt auch allerhand Spekulationen, wie hoch die Schäden waren. New York Times beschreibt das nicht schlecht und sagt, in der Vergangenheit wurde das oft heruntergespielt, aber hat sich dann doch zunächst mal als schlimmer herausgestellt. Eines ist klar, es gibt ja technische Einsicht. Was bedeutet das, wenn einer sich drehenden Urananreicherungszentrifuge plötzlich die Energie entzogen wird? Die geht kaputt. Das ist ein hoher Schaden. Das darf nicht passieren. Dass man hier im Iran natürlich wegen entsprechender auch aus Israel vermuteter und wie ich meine zu Recht aus Israel vermuteter Anschläge vorher schon, man hohe Schäden hatte und sich dann absichert, ist auch klar. Und jetzt wird eben das endgültige Ergebnis des jetzigen feindseligen Anschlags gegen Iran auch zeigen, wie gut diese Vorbereitungen waren. Denn in den Zentrifugen, muss man dazu sagen, da drehen sich Teile mit ungeheuerlicher Geschwindigkeit, über 100.000 Umdrehungen in der Minute. Und das kann kein Gerät einer solchen Feinheit ertragen, dass da plötzlich die Energiezufuhr stottert. Das ist schlecht. Und so muss man eben davon ausgehen, oder gehe ich im Moment davon aus, dass der Schaden eher größer ist. Und dann kann man die politischen Teile angucken.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Sitten und Bräuche in Iran. Bleiben Sie dran!
Sie erinnern sich gewiss, letztes Mal sprachen wir über Yazd und seine Bewohner, über ihre Besonderheiten, die traditionellen Berufe dort und die traditionelle Yazder Bauweise. Wie wir schon sagten, ist Yazd am Rande des alten Erdtrockengürtels gelegen und demzufolge, wie man sich denken kann, ist es dort auch mit Niederschlägen nicht weit her. Wasser stellt im Raume Yazd eine Kostbarkeit dar. Und da es natürlich auch nicht viele Bäche oder gar Flüsse gibt, wird das Wasser aus der Erde hervorgeholt, insbesondere das Wasser, das zur Bewässerung der Felder und Gärten benötigt wird. Denn Leitungswasser für die Haushalte gibt es in der Stadt.
Im Raum Yazd, doch nicht nur dort, sondern auch in anderen Gegenden mit Steppenklima oder am Rande der Kavir, wird das Jahrtausend Jahre alte Ranat-System zur Bewässerung genutzt. Wir haben vor einigen Jahren bereits darüber gesprochen, doch wollen wir noch einmal daran erinnern. Insbesondere deswegen, da dieses traditionelle Bewässerungssystem, das von den früheren Iranern erfunden wurde, ja immerhin auch zum Brauchtum Irans gehört.
Im Raume Yazd allein gibt es seit alten Zeiten schon mehr als 3000 Ranat-Systeme, von denen sehr viele noch in Betrieb sind. Nebenbei, dieses Ranat-System, das zu den bedeutenden Erfindungen der Menschheitsgeschichte zählt, erleichterte es doch dem Menschen die Wasserversorgung seiner selbst als auch der Land- und Viehwirtschaft. Es begann in Iran. Dort wurde es zuverlässigen historischen Angaben zufolge zum ersten Male angewendet. Sehr zum Wohle der wasserarmen Hochebene Irans und, wie gesagt, der bewohnten Regionen am Rande der Kavir.
Ja, insbesondere dort, in der Steppe und am Rande der Kavir, wo die Sonne tüchtig scheint und demzufolge auch die Wasserverdunstung dort sehr hoch ist.
Abgesehen davon aber auch die verschiedenen Winde, die dort in jenem geografischen Raum Irans wehen. Sie treiben Erde und Sand in die offenen Fluss- oder Bachläufe und schütten sie nach kurzer Zeit bereits zu. Das bedeutet, dass es vertane Mühe wäre, offene Kanäle anzulegen.
Und so kam der Iraner der Kavir und Steppe auf die Idee, unterirdische Kanäle bzw. Wasserläufe anzulegen. Insgesamt 30.000 Ranat-Systeme.
An und für sich, so kompliziert es auch auf den ersten Blick hin scheinen mag, ist das Ranat-Bewässerungssystem recht einfach. Es besteht aus einem zumeist viele Kilometer langen unterirdischen Kanal, besser gesagt Tunnel, der am Hange eines Berges oder Hügels beginnt und in Abwärtsrichtung verläuft. Zu diesem Tunnel gehören eine Reihe Luftschächte, die in regelmäßigen Abständen aus dem Erdreich hervorragen. Diese senkrechten Schächte dienen der Luftzufuhr, die unbedingt gewährleistet sein muss, und zum anderen, um Reparaturen, die in dem Wassertunnel erforderlich werden, leichter beheben zu können, indem man eben durch diese Schächte ins Innere des Erdreiches hineinsteigt.
Und um auch nach den nach und nach einrieselnden Sand wieder herauszuschaffen. Und auch dies dürfte interessant sein, nämlich: Dieses Bewässerungssystem, das nun schon Jahrtausende besteht, hat sich bis in die heutige Zeit hinein erhalten. So einfach und simpel es auch gebaut wurde, es funktioniert immer noch und ist nach wie vor von hoher Bedeutung. Insbesondere in diesem Jahr, in dem weite Teile Irans von strenger Trockenheit heimgesucht sind.
An anzumerken ist, dass sich die unterirdischen Wasserläufe in ganz Iran sehr ähnlich sind. Ihr Durchmesser ist gerade so weit, dass ein Mann normaler Größe durch sie hindurchkriechen kann. Der iranische Wissenschaftler Safornejad schreibt in seinem Sachbuch über das traditionelle Bewässerungssystem in Iran, dass dieses ganz gewiss zu den Erstaunlichkeiten der menschlichen Zivilisation zu zählen ist. Und wenn wir davon ausgingen, dass die insgesamt 30.000 Ranatsysteme jeweils nur eine Länge von 6 Kilometern betrügen, würde sich ihre Gesamtlänge auf 180.000 Kilometer belaufen. Und rechneten wir die zahlreichen Luftschächte der Ranate noch hinzu, ergäbe sich eine noch weitaus höhere Kilometerzahl.
Zweifellos, denn ein Luftschacht wird alle 20 bis 30 Meter angelegt, bis hinunter zu dem unterirdischen Wasserkanal. Jedenfalls, dies macht deutlich, was die Iraner leisteten, als sie dazumal in früheren Zeiten mit den einfachsten Mitteln, ohne jegliche Technologie, diese viele, vielen Kilometer langen Granatläufe im Inneren des Erdreiches ausgruben.
Im Zusammenhang mit diesen traditionellen Ranaten gibt es, kein Wunder, etliche Geschichten und Legenden. Doch nicht nur Legenden und Erzählungen, sondern, wie gesagt, auch eine Menge zuverlässiger Berichte und Dokumente, beispielsweise aus griechischen Quellen. Ihnen zufolge reicht das Alter vieler Ranatläufe in Iran auf die Zeit der Achämeniden zurück, also auf etwa 550 vor Christus.
Und in jener Zeit war es auch, dass das Ranatbewässerungsverfahren seinen Weg von Iran nach Ägypten und anschließend nach Syrien fand. Sylakus, der griechische Feldherr des Kaisers Darius, berichtete, dass er es war, der in Ägypten und zwar nach iranischem Muster das Ranatbewässerungssystem eingeführt habe.
Nach den Achämeniden gelangte unter den Arsakiden und Sassaniden das Ranatbewässerungssystem zu einem regelrechten Boom, denn überall dort, wo es wenig Wasser und Niederschläge gab, richteten sie es ein, in allen Gegenden, die zu ihrem Herrschaftsbereich gehörten. Es fand den Weg nach China und Turkestan.
Nach dem Erscheinen des Islam fand es weiterhin Verbreitung. Und nicht nur die Normalbevölkerung, nicht nur Bauern und Dorfbewohner waren an der Errichtung von Ranatsystemen interessiert, sondern auch die wohlhabenden und herrschenden Kreise.
Richtig. Und es kam so weit, dass, als der Islam auch anderswo in den entfernt liegendsten Gebieten Fuß fasste und die Muslime zu den verschiedensten Ländern Zugang fanden, sie auch das Ranatverfahren dorthin brachten. Und es fand sofort als sicheres und einfaches Bewässerungssystem Anklang dort, beispielsweise in Spanien und von dort aus auch in anderen Teilen der Welt.
Dieses alte iranische Bewässerungsverfahren gibt es heute in 35 Ländern der Welt, allerdings nicht unter dem iranischen Namen Ranat, sondern zumeist unter der Bezeichnung der jeweiligen Bevölkerung, die sich dessen in ihrem Lande bedient. Doch alle, nahezu alle, wissen, dass dieses Verfahren aus Iran stammt, aus der Zeit der Achämeniden. Und wie gesagt, auch wenn es heute in den Städten und in vielen Dörfern bereits das moderne Leitungswasser gibt, so macht sich das traditionelle Ranatverfahren immer noch bezahlt, insbesondere im Zusammenhang mit der Land- und Viehwirtschaft.
Wie wir schon erwähnten, werden ab und an Reparaturen fällig oder aber müssen Ablagerungen und auch Sand aus Schächten und Kanälen entfernt werden. Diese Arbeit wird in Form eines gut funktionierenden Teamworks vorgenommen.
Und dies noch zum Schluss. Ebenso wie es als gutes Werk gilt, einen Garten, Obsthain oder Ähnliches dem Allgemeinwohl oder einer karitativen Einrichtung zu stiften, galt es als menschenfreundliches und Gott wohlgefälliges Tun, für die Errichtung eines Ranatsystems zu sorgen, um mitzuhelfen, auf diese Weise gegen Durst, Trockenheit und Dürre vorzubeugen.
So, und das war's dann wieder einmal mit dem Hinweis, dass es nächstes Mal um traditionelle lokulische Genüsse im Raume Jas geht.
Ihnen und uns allen alles Gute.
Tschüss.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Mansoujian mit dem Titel Mehmani Khoda. Das heißt, das Fest Gottes.
Yo, Ali, yo. يوم نفس الغموم مالك الملك ما تؤي نور نور ليس كمثله نور يا سرور العارفين ای خداوند بی نظیر دست ما گیر تو ای کبیر بی تو زار و شکسته ایم یک نظر کن که خسته ایم یا ولی المؤمنی
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag unter dem Titel Salam Ramadan. Weiterhin guten Empfang. Der Monat Ramadan ist wieder eingetroffen. Der Monat, in dem wir bei Gott zu Gast sind, an einer Gasttafel, so groß wie Gottes Vergebung. Der Gastgeber empfängt die Gäste herzlich. Sind eingeladen zu diesem göttlichen Empfang, die Frommen und die Sünder, alle Welt. Der Gastgeber vergibt so großzügig und verdeckt so großmütig die Fehler seiner Diener, dass er wegen einer einzigen aufrichtigen Träne der Reue alle Fehler im Buch der Taten eines Dieners löscht. Der Prophet Gottes, Mohammed, Friede sei mit ihm, hat über den Monat Ramadan gesagt, ihr Menschen, wahrlich der Monat Gottes hat sich euch mit Überfluss, Gnaden und Segen zugewandt. Ein Monat, der bei Gott der beste aller Monate ist und dessen Tagen die besten aller Tage und dessen Nächte die besten aller Nächte und dessen Stunden die besten aller Stunden sind. Ein Monat, in dem ihr zum Gastempfang Gottes eingeladen seid und zu denen gereiht werdet, die Gottes Großmütigkeit erfahren. Eure Atemzüge werden in diesem Monat wie Lobpreisungen belohnt. Und euer Schlaf in diesem Monat ist wie Gottesdienst, und eure religiösen Taten werden in diesem Monat angenommen, und euer Bittgebet wird erhört. Komm auch du an diese Gasttafel Gottes und schöpf aus den Gaben des Ramadan. Bring das Herz auf Hochglanz mit der Liebe Gottes und der Bitte um seine grenzenlose Barmherzigkeit und seine Gnaden. Der Ramadan ist eingetreten, hülle dich in seinen Duft, den Duft von Paradiesblumen. Gott erwarte dich, so komm und versöhne dich mit ihm. Nun, da du Pforten zur göttlichen Vergebung im Monat Ramadan weit offen für seine Diener stehen, ist das leise Gebet der Fastenden in der Zeit vor Anbruch der Morgenröte zu hören. Sie sprechen das Abu Hamza Somali-Gebet und rufen Gott wie folgt. O mein Herr, wo kann ich an Gutes gelangen, wo doch das Gute nur bei dir empfangen wird? Und wo gibt es eine Rettung für mich, wo nur mit deiner Hilfe Rettung gefunden werden kann? O mein Gott, ich sehe alle Wege zu dir geöffnet und sehe die Quellen der Hoffnung zu dir sprudeln. Ich sehe die Tore des Bittgebetes zu dir für die Rufenden offenstehen, und ich weiß sehr wohl, dass du bereit bist, den zu erhören, der hofft, und dass du bereit stehst, um Beistand zu schicken, den Betrübten und ihnen zu helfen. Seit dem letzten Fastenmonat hat sich der Mensch einiges aufgehalst. Eine Sündenlast, die den Weg der Gottesdienstbarkeit anstrengend macht. Wie oft hat er jemanden mit seinen Worten gekränkt oder mit seinem falschen Verhalten anderen zugesetzt? Wie viele Sünden haben nicht sein Herz seitdem verdunkelt? Doch nun ist Ramadan. Er bringt frischen Wind und in den niedergeschlagenen Herzen leuchtet wieder Hoffnung auf. Der Ramadan ist gekommen, damit der Gläubige durch sein Fasten und seine Reue, durch Bitten um Vergebung und durch Wiedergutmachen des Schlechten diese Last ablegt und damit der Segen der göttlichen Barmherzigkeit und Vergebung durch die Helligkeit des Glaubens das Dunkle im Herzen verdrängt. Mit dem Erscheinen der Mondsichel beginnt der erste Tag des Monats Ramadan und bringt die Möglichkeit mit sich zur inneren Umkehr, zur Reue und zur Wandlung. Der Mensch hat nicht nur eine leibliche, materielle Seite, sondern auch eine spirituelle, immaterielle. Das Fasten im Monat Ramadan ist ein Konzept für die Stärkung und Entfaltung dieser immateriellen Seite. Es ist eine Gelegenheit, das unersättliche Ego zu zügeln und eine engere Verbindung zu Gott zu erzielen und die Hindernisse auf dem Weg der Vervollkommnung zur Seite zu schieben. Die Enthaltsamkeit von verbotenen Genüssen und Begierden, das Fasten sowie religiöse Werke wie die Verlesung des Korans und Bittgebete verhelfen den Menschen im Ramadan auf eine höhere Stufe der Gottesfürchtigkeit, Reinheit und Vervollkommnung. Im Vers 183 der Sure 2 Barara heißt es im Heiligen Koran: O die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Das Fasten gehört zu den Pflichten im Monat Ramadan. Vom Gebetsaufruf am frühen Morgen bis zum Gebetsaufruf nach Sonnenuntergang verzichten die Fastenden auf Essen und Trinken. Gott belohnt das Fasten reichlich. Dieses Fasten im Monat Ramadan löscht die Sünden in dem Buch der Taten des Menschen. Der Prophet Gottes, Friede sei mit ihm, hat gesagt: Wenn jemand durch das Fasten von den Speisen, die er mag, zurückgehalten wird, so obliegt es Gott, ihm die paradiesischen Speisen zu essen und die paradiesischen Weine zu trinken geben. Aber nur jenes Fasten bringt einen solchen Gewinn, bei dem der Fastende neben dem Verzicht auf Speis und Trank mit dem ganzen Körper Enthaltsamkeit übt. Mit seiner Zunge und seinen Händen, den Augen, Ohren und Füßen. Ein Fastender soll zum Beispiel keine verbalen Sünden begehen. Er soll nicht hinter dem Rücken der anderen Nachteiliges über sie reden, niemanden verleugnen oder durch Bemerkungen verletzen. Imam Ali, Friede sei mit ihm, hat hierzu gesagt: Das Fasten des Herzens steht über dem Fasten der Zunge und das Fasten der Zunge über dem Fasten des Bauches. Im Monat Ramadan ist der Heilige Koran herabgeschickt worden. Es ist, als ob dieser Monat der Koran eingehaucht wurde und dies lässt die Bedeutung des Ramadan um ein Vielfaches wachsen. Im Vers 185 der Sure 2, Barada, heißt es: Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran herabgesandt worden ist. Der Monat Ramadan ist daher von besonderer Größe und es gehört zu den besten religiösen Handlungen, diesem Monat den Koran zu verlesen. Abu Basir berichtet, dass Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, gesagt hat, dass nicht nur der Koran im Monat Ramadan von Gott herabgesandt worden ist, sondern im Monat Ramadan auch die Tora, das Evangelium und die Psalmen geoffenbart wurden. Und zwar wurden gemäß Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, die Tora am 6., das Evangelium am 12. und die Psalmen am 18. Ramadan herabgesandt. Die Herabsendung des Korans geschah in der Nacht des Schicksals, welche in die letzten 10 Tage des Ramadan fällt. Laut Überlieferung hat der Prophet Gottes, Friede sei mit ihm, gesagt, dass das Lesen nur eines Verses im Monat Ramadan genauso viel zählt und reichlich belohnt wird, als hätte jemand den ganzen Koran gelesen. Eine solche Belohnung haben die Fastenden in Aussicht. Wenn die Fastenden in diesem Monat den Koran verlesen und über seine Verse nachdenken, so leben sie spirituell auf. Nicht nur die Koranrezitation, sondern alle guten Werke im Monat Ramadan werden um ein Vielfaches mehr belohnt als zu anderen Zeiten. Auf diese Weise werden die Fastenden angespornt, miteinander um gute Werke zu wetteifern. Der Ramadan ist eine Gelegenheit, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ein neues Kapitel der Vervollkommnung. In einem Gebet, das Imam Sajjad, Friede sei mit ihm, für den gesegneten Monat Ramadan hinterlassen hat, sprechen wir: O Gott, wahrlich, dieser Monat Ramadan ist der Monat des Fastens, und der Monat der Umkehr, und der Monat der Reue, und der Monat der Vergebung und der Barmherzigkeit, und der Monat der Befreiung aus dem Feuer, und der Monat der Erreichung des Paradieses. Ramadan ist der Monat zur Umkehr zu Gott. In diesem Monat voller Helligkeit stehen die Tore zur Barmherzigkeit Gottes weit offen. Es wäre schade, wenn wir es versäumten, uns mit unseren Bitten an Gott zu wenden. Aber wie ist es, wenn der Fastende kein richtiges Verlangen danach hat, Bittgebete zu sprechen oder keine richtige Freude daran findet? Ayatollah Khamenei empfiehlt, dass der Mensch sich in einem solchen Moment an Gott wenden und ihn inständig darum bitten soll, dass er ihm die Andacht für ein Bittgebet verleiht. In den Bittgebeten Dua kommt die Ergebenheit und Dienstbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Imam Sajjad, Friede sei mit ihm, hat zu Beginn des Monats Ramadan wie folgt gebetet: Allah unser, segne Mohammed und seine Familie und inspiriere uns zur Erkenntnis des Vorzuges dieses Monats, der Ehrung seiner Unantastbarkeit und der Enthaltung von dem, was du in ihm untersagt hast. Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.